Jahr ungefähr die Daten geplant haben, hätten wir heute eigentlich einen Erntedanksmittag durchführen wollen. Das waren noch Zeiten vor einem Jahr. Wer hätte gedacht, wie sich das entwickelt? Es ist aber so, dass der Reichtum, den Gott uns schenkt, sehen wir nicht nur an den Früchten und materiellen Gaben, sondern eben auch an den Mitarbeitern, wie wir das vorhin gesehen haben, die sich in unserer Gemeinde engagieren und betätigen. Eine Gemeinde kann nur lebendig sein, wenn viele Menschen sich hineingeben mit den Gaben, die sie haben, wenn möglichst viele Personen mittragen. Und so sind eigentlich unsere Mitarbeiter für uns Erntedank. Also das ist eigentlich fast noch mehr der Kern auch dieses Dankes. Und doch stellt sich ja die Frage auch heute, ja gut, also wenn wir doch alle schon so einen stressigen Alltag haben, wieso soll ich mich dann noch ehrenamtlich betätigen, irgendwo in einer Gemeinde oder so? Es läuft ja sowieso und es hat ja vielleicht auch genug Leute sonst noch, vielleicht Jüngere oder Fittere, die könnten das doch machen. Das ist eine gute Frage. Und dem wollen wir heute auf die Spur gehen und ich lese unseren Bibeltext aus 1. Petrus 4, 10 und 11. Hier heißt es: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft ein und Energie, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Der erste Satz heißt wörtlich übersetzt, ein bisschen genauer übersetzt, wie jeder eine Gnadengabe bekommen hat. Also jeder Gläubige hat eine spezielle Gnadengabe geschenkt bekommen. Also das gilt ausnahmslos für jedes Gotteskind. Wenn du Jesus angenommen hast als Retter, als Herr, dann hat er dir einerseits deine Schuld weggenommen, er hat dich in seine neue Familie hineinversetzt und du wirst den Himmel genießen können, eine Ewigkeit lang. Aber noch mehr, in dem Moment, wo Jesus in dieses Leben hineingekommen ist, hat er etwas mitgebracht, nämlich ebenso eine Gnadengabe. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann gilt es für dich. Du hast mindestens eine Gnadengabe, von der die Bibel hier spricht, in deinem Leben. Und das gilt, ob du dich entsprechend fühlst oder nicht, ob es dir gut geht oder nicht, ob du gesund bist oder krank, diese Tatsache gilt trotzdem. Und wir reden hier also nicht von natürlichen Gaben, sondern von Gnadengaben. Sie sind uns als Gnade geschenkt worden. Also man könnte dieses Wort Gnadengaben übersetzen mit unverdientes Geschenk. Also diese Gabe oder Gaben, von denen wir hier reden, die wir bekommen haben, die sind unverdient. Die hätten wir eigentlich gar nicht verdient. Aber Gott hat sie uns trotzdem gegeben. Und das ist also eine übernatürlich geschenkte Fähigkeit. Nicht die Gabe ist unbedingt übernatürlich, also ich kann jetzt nicht zwingend über den Boden fliegen, so übernatürlich, aber die Art, wie ich sie bekommen habe, von Gott her, das ist übernatürlich. Und ich finde der Gedanke auch schön, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann kommt er nicht mit leeren Händen. Dann beschenkt er mich. Wunderbar. Und dass er uns diese Gabe schenkt, bedeutet eben auch, wir können es, diese Fähigkeit nicht selber uns aneignen. Also ich kann es nicht hingeben und sagen, oh, diese Gabe hier, okay, die lerne ich jetzt. Gehe ich in die Mikroklubschule und lerne das. Das geht nicht in dem Sinn. Gott teilt sie den Gläubigen zu, wie er es will. Das macht er. Wir lesen in 1. Korinther 12, 11, dass alles wird von ein und demselben Geist bewirkt. Also hier geht es um diese Gaben, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also der Heilige Geist teilt das zu, wie er es will. Diese Gaben sind für uns nicht einfach frei verfügbar. Wir können sie uns nicht aussuchen und sagen, Leute, die hätte ich jetzt gerne und zack, nehme ich sie aus dem Regal. Gott teilt sie zu. Eine Bekannte von mir hat vor vielen Jahren eine Jüngerschaftsschule besucht, ein paar Monate. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie ganz begeistert erzählt, du, ich habe was gelernt. Wir können diese Gaben, die sind frei verfügbar, die können wir einfach uns aneignen. Im Glauben annehmen, dann hast du sie. Und ich muss sagen, nein, das stimmt nicht, das widerspricht der Bibel. Also wir können sie uns nicht einfach nehmen. Wir können darum bitten. Und das sollen wir auch. Bitten wir darum, aber dann müssen wir es dem Heiligen Geist überlassen, wie er und was er uns zuteilt. Nun, von was für Gaben reden wir denn hier überhaupt? Das Neue Testament spricht an ein paar Orten von diesen Gaben und es gibt zwei Kapitel, die allermeisten Gaben beinhalten. Das sind nicht alle, aber die meisten, nämlich Römer 12 und 1. Korinther 12. Das kann man sich noch gut merken, oder? Römer 12, 1. Korinther 12, können wir ja mal nachlesen und studieren. Das sind etwa 20 Gabenarten aufgeführt. Und dieses Gnadengeschenk, das Gott uns gibt, ist meistens eine Kombination von verschiedenen Gnadengaben, die so ineinander verwoben sind, also dass es wie individuell zusammengestellt ist. Kann auch vorkommen. Ich zähle mal ein paar dieser Gaben auf, die hier erwähnt sind, in diesen beiden Kapiteln. Hier wird erwähnt dienen, Diakonos im Griechischen, also Diakonie kommt von dem her, lehren, ermahnen, ermutigen. Und ich muss vielleicht noch auch sagen, also diese Gaben, also viele von uns haben also einen Grundstock von diesen Fähigkeiten, aber hier geht es wiederum, dass einige das noch viel expliziter haben. Noch viel, also zum Beispiel dienen, also jeder von uns kann dienen. Hoffentlich, oder? Ich kann jetzt nicht hingehen, oh, ich habe die Gabe nicht, ich mache gar nichts mehr, ich lehre nur noch. Das wäre falsch verstanden. Aber also jeder von uns kann das meiste ein Stück weit, oder vieles ein Stück weit einfach tun. Aber hier geht es darum, dass einige haben das noch explizit, ganz intensiv in sich drin. Oder dann auch eben Barmherzigkeit, auch Glauben, Heilungen, Weissagungen, Prophezeiungen, dann Worte der Weisheit, besondere Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, in anderen Sprachen reden und so weiter. Also all das ist hier aufgeführt in diesen beiden Kapiteln. Und die Frage ist ja auch, hast du dir auch schon mal überlegt, welche Gabe Gott dir gegeben hat? Diese besondere Gabe, diese Gnadengabe? Und wenn noch nicht, dann vertief dich doch mal darin. Mach dir mal Gedanken und man kann auch mal einen Gabentest ausfüllen und da mal ein bisschen dem auf die Spur helfen. Ich finde es aber ein schöner Gedanke. Bei der Umkehr zu Jesus hat er mich beschenkt. Hat er mir ein Geschenk gemacht, eine Startausrüstung, ein Starterkit für das Leben im Glauben, eben diese Gnadengabe. Und jetzt wollen wir auch mal schauen, wie wir mit diesen Gaben überhaupt umgehen sollen. Und wir lesen weiter, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Also Jesus hat diese Gabe in dich hineingelegt, damit du anderen damit dienen kannst. Er hat sie nicht in ein Leben gelegt, dass sie brach liegt oder dass es dir irgendwie dein Leben verbessert, sondern der Sinn dahinter ist, dass wir anderen dienen. Und die Gemeinde ist also eine Schar von Menschen, die berufen sind, einander zu dienen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was das auslöst in einer Gemeinde, wo wir uns gegenseitig mit dem, was wir haben, dienen. Ich finde auch das Zitat, das Waldi vorher gebracht hat, finde ich sehr gut. Ich kann es jetzt nicht mehr so geben, aber es hat mich gerade angesprochen, aus diesem Buch heraus. Wir sind dafür da, einander zu dienen. Und warum ist das so wichtig? Max Lucado hat das wunderschön gesagt. Gottes Gaben werfen Licht auf Gottes Herz. Gottes gutes und großmütiges Herz. Jede Gabe ist ein Beweis von Gottes Liebe. Also sein gutes Herz wird dann sichtbar, wenn wir diese Gaben einsetzen, die wir haben. Dann fällt Licht auf das Wesen Gottes, auf diese Liebe, auf sein gutes Herz. Und darum ist es auch wichtig, dass wir das einsetzen. Und das ist sogar so wichtig, dass er uns sogar als Verwalter bezeichnet. Gott verzeichnet uns als Verwalter dieser vielfältigen Gnade. Was macht denn ein Verwalter? Ein Verwalter ist verantwortlich für den Besitz eines anderen. Also er handelt nicht seinen eigenen Besitz, sondern eines anderen. Und das ist bei uns auch so. Die Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat, in uns hineingelegt hat, die gehört eigentlich nicht uns, sondern die gehört immer noch Gott. Und wir sind Verwalter dieser Gabe. Also wir sollen sie gottgemäß einsetzen. Nun, jeder irdische Verwalter, der muss dann auch zwischendurch mal Rechenschaft ablegen für das, was er mit diesem Besitz, das er verwaltet, angestellt hat. Oder Treuhänder. Da geht es um Treue. Interessant, oder? Treu. Das ist sogar in die Gesellschaft reingeflossen, in diesen Begriff Treuhänder. Und so auch wir müssen einmal dann bei Gott abrechnen, in dem Sinne, dass er sagt, du, was hast du eigentlich mit dem gemacht, was ich dir da in dich hineingelegt habe? Und das ist gut, wenn man das auch im Kopf hat. Vielleicht kennt ihr ja auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Jesus erzählt das ja einmal im Neuen Testament, dass da drei Diener sind und die bekommen jeder einen Geldbetrag, den sie verwalten sollen für den Eigentümer. Und eine längere Zeit später kommt der Eigentümer zurück und sagt, so, jetzt rechnen wir mal ab, wie schaut es aus, was habt ihr gemacht mit meinem Geld? Und zwei, die das Geld eingesetzt haben, die werden enorm gelobt, aber einer hat es nur verbuddelt und hat nichts gemacht. Und der bekommt ein ziemlich happiges Tadel. Und auch bei uns ist es so, dass wir dann auch irgendwann mal vor Gott stehen und er wird sagen, okay, schau mal, was hast du so gemacht mit den Gaben, die ich dir gegeben habe? Und dann schaut er das auch an mit uns. Und das soll jetzt nicht irgendwie nach Drohung klingen, sondern das ist einfach eine Tatsache, wo Jesus sagt, hey, ich möchte da mal schauen, wie es aussieht. Und es ist doch gut, wenn wir das wissen und entsprechend auch handeln. Aber ich denke sowieso, wenn wir Jesus lieb haben, wenn er unser Herr ist, dann wollen wir ihm sowieso nachfolgen und dann wollen wir ihm ja dienen und auch hören, was er uns sagt, was er mit uns will. Und das ist ganz etwas Natürliches, dass es auch passiert. Nun, was müssen wir denn tun, damit wir in den Augen von Gott gute Verwalter sind? Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Wir müssen einfach die Gabe einsetzen, die er uns gegeben hat. Einerseits innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, in unserem Umfeld. Und interessant finde ich auch, dass die Bibel betont, dass man zuerst in der Gemeinde, man soll besonders auch in der Gemeinde dienen. Man soll den anderen in der Gemeinde helfen und sie erbauen. Wir lesen das in 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid, überströmend, zur Erbauung der Gemeinde. Also wenn man irgendwie weiterkommen will im Glauben und geistlicher werden will, reifer werden will, dann muss es eigentlich zwingend verbunden sein, dass man die Gemeinde beschenken will, überströmend die Gemeinde bauen will. Also mein Dienen soll andere in der Gemeinde auch verbauen. Und beim Dienen geht es darum, eben nicht auf mich, um mich, dass ich mich entfalten kann, irgendwie, dass ich irgendwie im Mittelpunkt bin und jetzt muss ich doch irgendwie was machen können, die Gemeinde muss da schauen. Nein, also ich bekomme hoffentlich schon auch Wertschätzung und ich bekomme hoffentlich auch eine Möglichkeit, meine Gaben einzusetzen. Aber im Ganzen geht es eben um die anderen, dass die anderen gestärkt werden, dass sie getragen werden. Und wo können wir denn unsere Gaben einsetzen? In der Gemeinde gibt es enorm viele Möglichkeiten. Zum Beispiel die Seniorenarbeit, da kann man sich einsetzen. Man kann auch sich dort einsetzen, wenn man noch nicht zu den Senioren gehört. Oder bei der Kleinkinderbetreuung, bei den Megakids, bei der Jungschar, beim Unti, bei den Teenagern, bei der Musik, Gastrobereich, Seelsorge, Diakonie. Raumdiakonie auch, Kleingruppe und ich habe bestimmt noch Dinge vergessen. Es gibt eine ganze Bandbreite an Orten, wo man sich einsetzen kann. Es gibt auch Orte, wo sie dringend Mitarbeiter brauchen. Zweifel gerade die Kleinkinderbetreuung, wo man dringend angewiesen wäre auf neue Mitarbeiter, aber auch andere Bereiche. Jemand hat mal gesagt, wo deine Gaben liegen, da liegen deine Aufgaben. Stimmt der Satz? Wo deine Gaben liegen, da liegen deine Aufgaben. Also ich muss euch sagen, ich würde den nicht 100% unterschreiben. Das heißt, es wäre ein Automatismus, oder? Wenn du die Gabe hast, dann arbeitest du da. Also ich würde sagen, Gott muss mir zeigen, wo ich arbeiten soll. Aber natürlich sind meine Gaben ein Hinweis, wo es durchgehen könnte. Also man kann zum Beispiel auch mal sagen, meine Gabe, meine Vorlieben liegen in dem Bereich, ich mache mal so eine Phase, ich teste mal das und bete, ob das mein Platz ist. Und dann merkt man das. ziemlich sicher. Oder Gott kann vielleicht auch, also mir hat Gott mal auch gesagt, ich soll eine, oder gezeigt, ich soll einen Dienst annehmen, wo ich gar noch nicht gewusst habe, ob ich diese Gabe habe. Und dann habe ich dann das nachher gemerkt im Nachhinein. Also diesen Weg gibt es ja auch. Aber eher nicht, dass man einen Dienst ausübt, wo man dann mittelfristig merkt, ich habe die Gabe gar nicht. Das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten ein bisschen schwierig. Aber nimm doch diese Frage mal in die kommenden Tage mit. Setze ich meine Gaben ein für Gott? Und zwar in dem Umfang, in dem er es möchte und auch an dem Ort, wo er es möchte? Ich denke, das wäre nicht schlecht, wenn man das mal so ohne Druck einfach für sich bewegen würde, auch mal beten würde, Jesus, wo willst du mich haben? Und da muss man nicht pressieren, da kann man sich Zeit lassen, wir haben ja keinen Stress. Lieber man lässt sich Zeit und lässt sich führen und bewegt das, als dass man einen Schnellschuss macht und dann irgendwie merkt man plötzlich, oh. Aber es ist auch nicht so tragisch, wenn man merkt, das war jetzt, glaube ich, nicht der richtige Ort, dann kann man das ja korrigieren. Wenn wir aber über Mitarbeit reden, dann ist etwas ganz wichtig. Und Jesus weiß das besser als wir. Es gibt Phasen im Leben, wo wir nicht dienen können, auch wenn wir es wollten. Zum Beispiel, wenn wir kleine Kinder haben, dann wird es enorm schwierig. Da muss man schauen, dass zu Hause einigermaßen alles funktioniert. Und übrigens fängt ja die Gemeinde schon zu Hause an. Also ich denke, das ist ja auch Reich Gottes. Aber dann kann man wahrscheinlich nicht noch mehr machen irgendwo sonst. Und das ist völlig okay. Oder wenn man krank ist, dann kann man auch nicht so dienen, wie man vielleicht gerne möchte. Wenn man gebrechlich wird oder wenn man alt wird, dann muss man automatisch auch irgendwann reduzieren. Auch wenn man gerne mehr machen möchte. Und da sollten wir uns unbedingt keinen Druck machen. Also wenn ich jetzt von Mitarbeit rede und dienen und so, bitte, das müssen wir ganz groß jetzt auch vorne hinschreiben. Das ist ganz wichtig, sonst gibt es Druck. Und es gibt vielleicht auch mal eine Phase im Leben, wo du einen totalen Umbruch hast, wo ganz viel sich bewegt und du merkst, wow, jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, ich kann jetzt nicht noch mehr machen. Und dann ist es voll okay. Was ich aber auch ganz interessant finde, dass man sich zum Beispiel auch im Alter gebrauchen lassen kann oder auch wenn man gebrechlich ist. Ich war mal in einer Gemeinde, also Gemeindeglied, wo eine Frau, eine alte Frau, Trudi hat sie geheißen, sie ist leider gestorben. Sie war alt und gebrechlich, aber das Trudi, die hatte immer wieder den Leuten telefoniert. Gefragt, wie geht's dir? Und hat sie ermutigt und nachgefragt und gebetet. Immer nach dem Jugendabend hat sie angerufen und gefragt, wie war es am letzten Samstag? Und das war ihr Dienst. Und das war so ein wunderbarer Dienst. Und er konnte sie vom Sofa aus machen. Und es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, wo man dienen kann, auch ohne dass man den Körper groß einsetzen möchte. Ich möchte auch einen Herrn erwähnen aus unserer Gemeinde. Ich glaube, er will nicht, dass ich seinen Namen nenne, aber er sitzt da vor mir, da hinten. Der ist jeden Gebetsabend da, jeden Gottesdienst da und immer da. Auch wenn er körperlich sehr stark eingeschränkt ist und nicht mehr viel machen kann. Aber ich muss euch sagen, das ist mir so viel wert. Und wir können einander so auch beschenken und auch verbauen. Aber insgesamt können wir unsere Gaben nur fürs Reich Gottes einsetzen, wenn wir bereit sind, unsere Zeit zu opfern. Also das ist ein Fakt, ohne Gast geht's nicht. Hans-Peter Reuer hat das so gesagt, das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere Zeit. Das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere Zeit. Und vielleicht gilt es heute noch mehr als vor 100 Jahren. Weil wir heute so viele Optionen haben, was wir alles tun können. Und wir haben so viel, das an uns zerrt, das und das und das. Und ja, ich glaube, aber darum ist das Opfer vielleicht noch größer heute. Und wir haben alle genau gleich viel Zeit. Alle haben wir 24 Stunden. Gut, letzte Nacht, das war jetzt genau ein falsches Beispiel, hatten wir eine Stunde mehr. Aber sonst haben wir alle genau gleich viel. Niemand hat 25 regelmäßig oder nur 23, wir haben alle gleich viel. Die Frage ist, wie setze ich meine Zeit ein? Nun, was passiert, wenn viele Glieder ihre Gaben investieren und einbringen? Der Text spricht hier von der vielfältigen Gnade Gottes. Und es hat mich so bewegt. Heute Morgen noch kam mir dieser Gedanke, als ich darüber nachdachte, hey, es ist Gnade, dass wir mitarbeiten dürfen. Eigentlich kommen wir manchmal von der falschen Seite her, ich sollte ja auch noch mithelfen, das gehört sich so, Gott will das so, ich muss mitarbeiten vielleicht auch. Aber das ist völlig von der falschen Seite her. Es ist Gnade, dass Gott uns mitarbeiten lassen will, dass er uns mit hineinnimmt in sein Bauwerk. Und jemand hat das Bild mal so gebraucht, dass wenn wir mal im Himmel sind und dieses neue Jerusalem sehen, dieses wunderbare Bauwerk, dass sie dann gewisse Bauteile erkennen. Wir werden sehen, oh, Anita erkennt, die Tür habe ich ja gemacht, das wusste ich gar nicht mehr. Wunderbare Türe, die glänzt nach Gold. Oder irgendwie Monika sieht plötzlich, ja, diesen Rollladen, den habe ich gemacht. Oder dieser wunderbare Teppich, ein Bild gesprochen. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, finde ich. Das ist Gnade, dass Gott uns mitarbeiten lässt. Vielfältige Gnade. Man kann das auch übersetzen mit vielfarbig, mit bunt. Und wenn wir also unsere Gaben einbringen, dann sind wir ein Bild für Gott und wir sagen damit, Gott ist kreativ. Gott ist vielseitig, er ist bunt, er ist fröhlich, er ist nicht der Stereotyp langweilig, alles genau gleich, er ist bunt. Und wir sind dann wie ein Blumenstrauß, ein farbiger, wunderbarer Blumenstrauß für Gott, wo die Menschen sich daran freuen. Und je mehr Menschen in der Gemeinde mitarbeiten, desto wunderbarer und herrlicher wird dieser Strauß und desto mehr blüht er. Und wir können auch je mehr auch Menschentypen ansprechen. Und wir können selber nur eine gewisse Bandbreite an Menschentypen ansprechen. Wir sind begrenzt. Auch ich als Pastor, darum kommen immer wieder so tolle andere Pastoren, die hier reden. Weil das wäre nicht gut, wenn es immer nur mich gäbe. Und so können wir in die Bandbreite, in die Breite gehen. Wenn aber die ganze Last in der Gemeinde auf zu wenigen Schultern verteilt ist, was passiert mit denen? Die werden müde und wir verlieren auch die Ausstrahlung und irgendwie der Blumenstrauß welkt. Nun, wie sollen wir denn nun unsere Gaben einsetzen? Also wie soll das genau gehen? Petrus spricht hier auch darüber im Vers 11. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzte er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Die Gnadengaben, die lassen sich aufteilen in zwei Hauptkategorien. Wir können sagen, es gibt so Redegaben, wie ich zum Beispiel jetzt gerade, Redegaben und praktische Dienstgaben. Auch der Petrus macht hier in diesem Text diese Aufteilung. Wir sehen das hier, wenn jemand redet. Oder wenn jemand sich für andere einsetzt. Unter Redegaben fallen all die Dienste an, wo man vor allem redet, spricht. Und unter Dienstgaben gehören vor allem die Dienste, wo man praktisch Hand anlegt. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Nun, es gibt viele Dienste, wo das Reden die Hauptsache ist. Zum Beispiel in der Seelsorge. Da geht es um Reden, Trösten, Ermutigen, auch mal korrigieren, auch Lehre in dem Sinn weitergeben, Teams leiten, an Sitzungen spricht man, Mitarbeitergespräche, in der Megakids, in der Füchsli wird viel gesprochen, Unti und so weiter. Es hat viele Bereiche, wo Reden wichtig ist. Ob wir reden in einer Andacht, an einer Sitzung oder auch im persönlichen Gespräch. Wir sollen so reden, dass Gott dahinter stehen kann. Es heißt eigentlich sogar, es sollen Aussprüche Gottes sein, wenn man es genau übersetzt. Wie Aussprüche Gottes, wie wenn Gott selber reden würde. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber da muss man vielleicht fast ein bisschen leer schlucken, wenn man das so liest, denn das ist ein bisschen ein hoher Anspruch. Also ich kann den nie und nimmer erfüllen. Und ja, wie soll das gehen? Wir sind einfache Menschen. Und ich denke, wir sollten nicht versuchen, jetzt das 100% anzupeilen, sondern einfach in diese Richtung uns zu entwickeln, dass wir in diese Richtung gehen, indem wir unsere Worte von der Bibel her prägen, können wir in diese Richtung gehen. Und das wiederum geht ja nur, wenn wir uns immer wieder auch in die Bibel eintauchen, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn sie irgendwie ein Teil wird von uns. Unser Rededienst im Reich Gottes, der bringt nur etwas, also ein bisschen absolut gesagt, aber vor allem dann etwas, wenn wir uns von der Bibel her prägen lassen und das dann wie durch uns hindurch sickert und wieder rauskommt. Es ist für alle Gläubigen wichtig, aber noch viel wichtiger für all jene, die mit den Redegaben dienen. Und wenn du jetzt merkst, ja, dass du irgendwo schon noch ein bisschen mehr mit der Bibel dich beschäftigen könntest, dann ja, mach dir doch mal Gedanken. Ja, mit Jesus zusammen, wie könntest du das ändern? Mal hinsitzen, mal darüber beten, wie könnte ich da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Vielleicht muss man mal was ändern. Ich weiß auch nicht, mit jemandem darüber sprechen, auch, wie machst du das denn? Und dass man da nicht so, ja, dass man sich da auch mal beschenken lässt. Denn Jesus spricht darin zu uns in der Bibel. Und wenn wir nicht hinhören, wird es schwierig für ihn auch, dass er uns richtig prägen kann. Es ist grundlegend. Martin Luther hat sogar so formuliert, er hat gesagt, unter allen Gaben ist die Gabe des göttlichen Wortes die allerherrlichste. Wer die wegnimmt, der nimmt die Sonne aus der Welt. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob mit oder ohne Sonne. Nun, bei der zweiten Gabenkategorie sagt Petrus, wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Gott gibt uns Kraft, und zwar so viel, wie wir sie für unseren Dienst gebrauchen. Er stellt mir also die nötige Kraft zur Verfügung, und das ist wichtig, weil ich dann nicht ausbrenne. Ich kann natürlich auch zu viel machen, dann reicht die Kraft auch nicht, weil er gibt mir auch die Kraft, die ich brauche. Wenn ich zu viel mache, dann ist es eigentlich auch nicht gut. Und wenn ich ohne diese Kraft etwas mache, ist es eigentlich auch nicht gut. Darum brauche ich diese Kraft, die schützt mich. Und spannend finde ich jetzt auch, das heißt jetzt explizit bei dieser zweiten Gabenkategorie, heißt es, wir sollen aus dieser Kraft dienen, die Gott gibt. Nicht bei der ersten steht das nicht, bei der Redegabe. Im Prinzip, das stimmt natürlich dort auch, aber es steht explizit bei der zweiten. Warum? Nun, wir haben gesehen, wenn wir mit einer Redegabe dienen, dann sind ja meistens irgendwelche Menschen dabei, die zuhören, die dabei sind. Und das beinhaltet ja alleine schon Wertschätzung. Also, dass ihr jetzt da sind, ihr wusstet wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, dass ich predige und trotzdem seid ihr gekommen, ist doch eine gewisse Wertschätzung. Genau. Aber wenn das jetzt bei den praktischen Diensten, die passieren im Hintergrund. Also ich glaube, es hat dir noch niemand zugeschaut, wenn du beim Reinigungsteam bist und da hinten WC putzt. Und hat zugeschaut, hey, du machst das dann gut, sehr gut. Oder wenn du Windeln wechselst bei den Kleinkindern oder das Geschirr abwäscht nach dem Coffeeshop, da schaut niemand zu in der Regel. Und die Gefahr besteht auch, dass ich dann denke, ich muss das machen, was sonst niemand machen will. Ich bin halt, also die Aufgabe ist weniger wert. Oft werden praktische Dienste auch weniger verdankt. Ja, mehr noch, man nimmt sie fast selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass immer alles sauber ist und die Kübel geleert. Und wenn nicht, dann kann man auch mal sagen, kann man noch ein bisschen mützeln. Aber das ist eigentlich nicht gut. Und darum, damit wir nicht unzufrieden werden, sollen wir aus der Kraft dienen, die Gott uns gibt. Ja, und ich möchte nochmal an dieser Stelle einfach ein Dankeschön aussprechen all denen, die ihre Gaben einbringen. Sei das in einem regelmäßigen Dienst, oder auch in spontanen Diensten, das gibt es ja auch, dass man sagt, ich mache mal da ein Projektli, dann wieder Pause, dann wieder da mal etwas. Das ist auch sehr wertvoll, dass Leute da sind, die sind mal verfügbar. Einige sind so im Dauerdienst, die sind ein bisschen vielleicht weniger verfügbar. Andere machen das bewusst vielleicht auch nicht und sind ansprechbar für Projekte. Also ich möchte euch ganz herzlich danken. Ich möchte jetzt aber hier ganz speziell denen danken, die im Hintergrund arbeiten, die eben sonst nicht so gesehen werden. Also vielen, vielen Dank. Ihr seid sehr, sehr wichtig für unsere Gemeinde. Übrigens ist euch auch aufgefallen, dass häufig die praktischen Dienste so wie der rote Teppich sind, damit die Redegaben zur Entfaltung kommen. Ich finde das, dass zum Beispiel ein schön hergerichteter Raum, ein sauberer Raum, kann doch wie ein Herzensöffner sein. Ich war mal in einer Gemeinde im Zürcher Oberland zum Predigen und vor dem Gottesdienst ging ich aufs Klo und irgendwie, das war auch ein schöner neuer Bau, alles schön weiß und eine schöne Blume stand da, so richtig eine schöne Blume, ein Kerzchen und es hat ganz wunderbar geduftet und ich dachte, boah, Hammer. Also das hat mich so, komisch, gell, aber das hat mich so irgendwie angesprochen. Ich habe das nachher der Gemeinde gerade gesagt, du, also euer WC ist der Hammer, die haben so große Augen gemacht. Aber ich sage ja, solche Dienste können Raumöffner sein für Redegaben auch. Und darum soll ja beides harmonisch ineinander hineinfließen. Denn wenn Anwesende da sind, dann werden sie, also die Anwesenden werden dann auch ganzheitlich erbaut und auch gewertschätzt. Und das ist eine Wertschätzung. Ich meine, wenn wir Gäste bei uns zu Hause haben und wir haben einen Saustall und die Gäste kommen, dann denken sie vielleicht, oh, okay. Wenn aber alles schön geputzt ist oder aufgeräumt, dann ist das eine Wertschätzung und das ist ja hier dasselbe. Und das führt dazu, wenn das beides harmonisch ineinander fließt, das redende Element und das handelnde Element, dann führt das dazu, dass die Gemeinde Kraft bekommt für den Auftrag nach innen und nach außen. Das gibt der Gemeinde Kraft. Nun, dieser Vers bedeutet ja auch, dass wir nur aus der Verbindung mit Jesus diese Kraft bekommen für den Dienst. Aus der Verbindung mit ihm, wenn wir sie pflegen und wenn sie nicht gestört ist, dann sonst fehlt uns diese Kraft. Und sonst lassen wir ja diese göttliche Ebene wie außen vor und sind rein auf der menschlichen Ebene unterwegs. Und wenn es dann mal nicht so läuft, wie wir gerne hätten, dann sind wir vielleicht schnell unzufrieden und es gibt Spannungen und dann wird es schwierig. Wenn wir aber unsere Gaben harmonisch ineinander fließen lassen und aus der Verbindung zu Jesus leben, dann erreichen wir das Ziel. Und dahin geht jetzt Petrus auch am Schluss dieses Textes. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Und das ist das Hauptziel unseres Einsatzes. Gott verherrlichen. Gott groß machen. Das ist der Sinn des Daseins als Kinder Gottes. Wir sollen Gott ehren mit dem, was wir tun. Das gilt übrigens auch für 24 Stunden am Tag, auch wenn wir im Büro sind oder im Haushalt. Das können wir genauso auch dort machen. Wenn wir nun unsere Fähigkeiten unter Gottes Leitung gebrauchen, um Menschen zu helfen, dann werden sie Jesus in uns erkennen können und im Idealfall ihn preisen. Vielleicht hat Petrus an die Aussage von Jesus gedacht, als er das so schrieb. Jesus hat in Matthäus 5,16 gesagt, und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel rühmen. Wisst ihr, unser Dienst ist wie eine Predigt. Also bei mir ist es jetzt offensichtlich, aber das gilt auch für alle praktischen Dienste. Das ist eine Predigt. Ich predige eigentlich. Ich sage, hinter diesem gepflegten Raum steht Gott. Hinter diesen feinen Pizzas in den New Mötteri steht Gott. Hinter dieser gegenseitigen Hilfe steht Gott. Das gleiche auch für die gründlich vorbereitete Megakids-Lektion, der Jungschi-Nachmittag oder die Andacht, die Sitzungsleitung. Dahinter steht Gott. Er ist der Urheber davon zeugt und dieser Dienst, der mit Herzblut und Freude gemacht wird. Natürlich gilt das andere auch, wenn ich laurig etwas mache oder schlecht vorbereitet bin oder gar nicht tue, dann geht es ein Stück weit auch an der Ehre Gottes ab. Wenn wir Gott durch den Einsatz unserer Gaben verherrlichen, was macht er dann? Er gibt ein Stück der Herrlichkeit zurück an uns. Er gibt ein Stück zu uns. Er nimmt uns mit hinein in seine Herrlichkeit und gibt uns Anteil daran. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, noch nicht jetzt, aber im Himmel. Es heißt in der Bibel, dass Gott ein Preisgericht abhalten wird. Das ist ein spezieller Begriff, Preisgericht. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Preis, vielleicht, dass wir einen Preis bekommen. Aber es geht darum, dass Jesus uns belohnen wird. Und der Lohn, der wird beinhalten, dass wir als Person verherrlicht werden. Und zwar, je mehr wir für ihn getan haben, dass wir seine Herrlichkeit verbreitet haben, desto mehr wird er uns belohnen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, wie das genau sein wird, aber es ist auf jeden Fall enorm erstrebenswert. Und darum lohnt es sich ja jetzt auch bereits, uns für ihn einzusetzen. Und so soll eben auch durch unser Dienst soll Jesus groß rauskommen und andere sollen erbaut werden, nicht unbedingt ich zuerst. Vielleicht ist es bei dir dran, dass du diese Frage bewegst in den kommenden Tagen, dass du dich fragst, ja, bin ich so unterwegs beim Einsatz der Gaben, wie du das möchtest, Jesus? Setze ich meine Gaben dort ein, wo du es möchtest, in dem Umfang? Besprich das doch mit ihm, weil du kannst wirklich einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen. Und so ist das Zitat von Hans-Peter Reuer wahr, als er gesagt hat, das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere Zeit. Amen. Ja, Jesus Christus, danke vielmals, dass du uns mit dir genommen hast in dein Werk, in deinen grossen Bau, den du machst, in ewigen Bau, dass wir dir dienen dürfen, dass wir anderen dienen dürfen. Und Herr Jesus, du siehst auch, ja, dass das nicht um uns geht, sondern um dich, um deine Herrlichkeit und um die anderen. Und es ist so, auch so ein Geschenk, dass wir so viel haben, wo wir uns gegenseitig auch tragen. Und du siehst auch die gerne möchten und es nicht mehr können. Und hilf auch, dass sie wirklich können, gelöst unterwegs sein, dass sie nicht in einem schlechten Gewissen unterwegs sind, weil es einfach nicht geht oder weil es im Moment vielleicht nicht die Phase ist. Danke vielmals, dass du ein guter Gott bist und dass du auch ein lohnender Gott bist. Dass wir eigentlich dir wie im Prinzip können wir dir nichts schenken, ohne dass du uns dann später oder früher auch ganz, ganz viel zurückschenkst. Danke für unsere Gemeinde, für den Schatz, den wir dürfen haben, du dann bewahren, Herr Jesus. Und Herr Jesus, ich möchte jetzt auch noch an dieser Stelle für unseren Reini Fischer bitten, der morgen den Tumor im Ohr operieren muss. Und Herr Jesus, du siehst, dass nicht sicher ist, ob der Hörnerv gerettet werden kann nach dieser Operation. Und Herr, wir wollen jetzt einstehen miteinander. Wir wollen vor dich kommen und ich bitte, Herr, du schaue, dass der Hörnerv gerettet wird. Dass das Ohr nachher noch funktioniert. Ich bitte auch, dass er möglichst schnell dann, dass der Schwindel, den er wird haben, kann überwinden. Bitte, dass du den Reini und Trini ruhig machst. Danke vielmals, dass du dort mit ihnen bist. Und danke für uns als Gemeinde, dass du mit jedem von uns bist. Amen.